Hallo und herzlich willkommen bei Folge 40 von Antenne Akihabara. Mein Name ist Julian, wie immer, und ich werde auch begleitet, wie immer, von Lukas. Hi, Lukas.
Hi.
Heute haben wir ja ein bisschen weniger, ne?
Ja, heute ist, glaube ich, eine eher entspannte Episode. Aber es ist ja eigentlich auch gut so, weil wir hatten letztes Mal diesen großen Stream, dann vorletztes Mal hatten wir die Season, also heute mal ganz entspannt.
Ja, und für die, die es natürlich letztes Mal angehört haben, wir haben jetzt auch nicht vielleicht immer so viel Zeit, um zu gucken, gerade wenn es nur eine Woche ist, ne? Naja.
Ja, das stimmt.
Heute haben wir aber auch ein paar News, Lukas, was ja letztes Mal zumindest von der Woche nicht so der Fall war. Da wussten wir nicht, ob sie überspringen sollen. Und
Ja, gut, auf jeden Fall.
Das erste davon, das hatten wir auch letztes Mal angesprochen, da war aber das Problem, dass noch nicht komplett bestätigt wurde. Aber da wirst du dich ja drüber freuen, ne?
Genau, es hieß letzte Woche, es gibt demnächst News zu News zu News zu Kobayashi Staffel 2, beziehungsweise Kobayashi Strength Mate Staffel 2. Und ja, jetzt haben wir halt auch die News bekommen. Ich hatte es ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, ich bin nicht so der Fan davon, wenn man News anteasert, weil es ist irgendwie immer so ein bisschen, dann gibt uns doch einfach die News. Warum sollten wir jetzt 3 Tage warten? Warum? Aber naja, gut. Und ja, Kobayashi Staffel 2, beziehungsweise Dragon Maid Staffel 2 soll 2021 kommen, ne?
Genau, ja. Ich weiß nicht, ob vorher schon, weil es wurde ja die zweite Staffel angekündigt, aber es wird, glaube ich, gar kein Datum gesagt. Weil heutzutage ist man sich ja nicht mehr sicher, ob es dann heißt, okay, es war eigentlich für 2020 angekündigt, aber wurde halt verschoben, weil Welt.
Naja, es wurde angekündigt und es hieß damals, es soll nicht so lange dauern. Das Problem ist, erst gab es einen Brandanschlag und dann kam auch noch Corona. Ist ein bisschen schwierig, dann noch ordentlich durchzuarbeiten, ne?
Ja, weil du es gerade ansprichst, es war ja auch vorher nicht klar, ob KyoAni auch das Studio ist, was die zweite Staffel macht. Also es war, ich glaube, Kobayashi Staffel 2 wurde auch gerade eine Woche oder einen Monat vor dem Brandanschlag angekündigt. Jetzt ist es bestätigt, dass es Kyoto Animation ist, aber natürlich, weil der Regisseur ja einer der Opfer des Brandanschlags war, wird er jetzt natürlich nicht Staffel machen.
Da war ich mir nicht mehr sicher, ob das der Regisseur war. Ich wollte es gerade nachschauen. Es ist so traurig.
Ja. Was dann interessant ist, welcher der jungen Nachkommen-Regisseure das halt machen wird, weil gerade die letzten auch Filme, zum Beispiel von jetzt Euphonium, der dritte Movie und so weiter, und auch zum Beispiel jetzt hier von Violet Evergarden, das Band der Freundschaft hieß es, ne? Das sind ja auch so ein bisschen...
Ich meine schon, ja.
Ja, die...
Ziemlich sicher eigentlich. Doch, Band der Freundschaft hört sich richtig an.
Ja, das waren ja so ein bisschen die teilweise Regiedebüts, glaube ich, von KyoAni, von so ein paar Nachkommen. Und wird jetzt auf jeden Fall interessant, wer die zweite Staffel übernehmen wird. Ja. Und mehr gibt's auch nicht. Außer das tolle Visual, wo auch alle schön ihre Maske tragen. Aber das kann man jetzt schlecht.
Finde ich so cool, dass diese zwei Visuals, einmal ganz normal und einmal mit Maske. Das fand ich cool. Das ist ein netter Touch, auch gerade für so schwierige Zeiten, wie es ja aktuell ist.
Ja.
Sag mal, hattest du Dragon Maid Staffel 1 schon geguckt?
Nein, Lukas. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt.
Musst du nachholen.
Ja, ich weiß.
Musst du auf jeden Fall nachholen. Gut. Okay, dann noch mal eine etwas kleinere News, bevor wir dann noch mal eine große News haben. Und zwar Kabukicho Sherlock ist jetzt bei KSM, ne?
Genau, es wurde von KSM lizenziert. Da hatten wir, jetzt wieder die Frage, wann war das letztes Jahr irgendwann, drüber gesprochen in einem Simulcast, in der Season oder so. Aber das haben wir natürlich nicht in die nicht lizenzierte Anime-Liste genommen, weil es jetzt war okay, aber jetzt nichts, wo wir extra am Schluss nochmal die eine Sekunde verschwenden wollen.
Ja, ich habe vor allem nur die erste Hälfte gesehen gehabt, weil ich danach irgendwie zeitlich nicht mehr so dazu gekommen bin, weiterzugucken. Und dann hattest du gesagt, ja gut, die zweite Hälfte ist jetzt auch nicht mehr so wild.
Ach, hattest du die gar nicht fertig geguckt?
Nee, ich habe, glaube ich, Episode 13 und dann, weil du gesagt hast, ja, muss man sich nicht mehr unbedingt. Ich habe es nicht getroppt, aber ich habe es halt on hold gelassen. Ich weiß nicht, ob ich das noch weiterschaue.
Ja, also es war wirklich die 12. Episode, oder war die 12., entweder 11. oder 12. war halt das Highlight, die Climax.
Ich glaube, es war sogar die 13.
Okay, dann warst du letztes sogar die 13 auf jeden Fall, wo und dann so, wow, wow. Und ja, gut, danach kann man es eigentlich, das kann man so eigentlich gut als Ende stehen lassen, finde ich so. Weil der Rest dann auch so ein bisschen so...
Habe ich es ja richtig gemacht.
Hm, komisch, okay.
Ich meine auch, das war damals seine Empfehlung.
Ja, als wir dann... darüber gesprochen haben. Bitte sehr, man kann sich auch noch mal gerne anhören, weil ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, findet man das so über Kabukicho Sherlock bei uns? Das habe ich, glaube ich, nie in die Beschreibung genommen oder so, darum... Ja, ich hoffe mal, die meisten Leute haben uns damals schon gehört und suchen jetzt nicht extra nach. Aber das ist wieder sowas, was halt KSM irgendwie so dieses... Diese... Ich will nicht sagen komische Lizenz, aber schon so jetzt...
Es ist schon eine komische Lizenz, kannst du schon sagen.
Ja, es war ja auch, das Ding war sowas, was bei Funimation lizenziert war, bevor sie jetzt dieses Joint Venture mit allen Sony-Dingern von Funimation, Wakanim und wie heißt nochmal das australische? Was? Dingsman, egal. Auf jeden Fall, bevor sie das gemacht haben. Das heißt, das ist irgendwie noch weggeblieben und ja, gut, holt sich halt KSM, weil sie irgendwie Lizenzen brauchen, keine Ahnung.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich glaube, das mit Kabukicho Sherlock, wo wir am Ende drüber gesprochen haben, also abschließend drüber gesprochen haben, war Folge 30, als wir den Rückblick zur Winterseason 2020 gemacht haben.
Okay.
Da müsste es gewesen sein. Falls es noch jemanden interessiert.
Wer nochmal sich so eine alte Folge anhören will.
Ja, genau. In der Winterseason damals waren generell ein paar gute Sachen. Also, was heißt damals? Das war Anfang des Jahres.
Das Lukas, so weit weg, es ist damals. Wir, haben eine ganze wir sind in einer ganzen Pandemie gewesen oder sind immer noch.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, es kommt einem so ewig weit weg vor.
Ja.
Ja, okay. Gut, dann... Wie versprochen, noch mal eine größere News, und zwar Crunchyroll soll von Sony gekauft werden.
Ja, beziehungsweise
Gerüchte.
Ja, AT&T. Will Crunchyroll verkaufen und Sony soll angeblich dann eine der Interessenten daran sein. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Über das Ganze, wie alles aufgebaut ist mit Sony, AT&T, wer da alles drüber ist und so weiter, als
haben wir da schon so im Detail drüber gesprochen?
Ja, als wir
also
doch...
Also ich weiß, dass das zum Beispiel, ja?
Als Anime On Demand doch, beziehungsweise Kaze, das ganze Viz-Media-Ding von Crunchyroll gekauft wurde. Und Sony, habe ich ja gerade eben erwähnt, mit dem Joint Venture zwischen Funimation, Wakanim und Madman. Sich mehr oder weniger dann zusammengeschlossen hat. Das, da sind wir schon mal drauf eingegangen. Darum.
Also mal schauen, ob das so durchgeht, weil Sony hätte ja dann Funimation so den und eben dieses Joint Venture mit Wakanim und so weiter, was eben bei uns ist. Und Crunchyroll, ist das dann schon Monopol? Kann man überhaupt von Monopol sprechen, wenn es um dieses Medium japanische Animation geht? Oder, na, muss man mal gucken. Ja. Aber im Endeffekt für uns Nutzer könnte es ganz positive Folgen haben, indem einfach die Streaming-Dienste mehr oder weniger zusammengelegt werden und man nicht für 5, 6 Dienste gleichzeitig bezahlen muss. Aber es kann sein, dass es dann auch wieder teurer wird.
Ja, also ich muss sagen, ich fand ja sogar ganz gut, als Crunchyroll Viz Media gekauft hat, sodass halt jetzt Kaze und Anime On Demand unter ihnen sind, wahrscheinlich in Zukunft mal hineinfusioniert oder aufgenommen werden. Dass jetzt...
Ich hoffe, dass sie das...
Ja.
Ich hoffe, dass sie das bei der Preiserhöhung irgendwo noch mit im Hinterkopf hatten, dass sie das zusammenlegen können irgendwo.
Ja, weil die Preiserhöhung war ja eh schon auch in den USA und so, darum wird es eigentlich nicht unbedingt.
Ja, ich weiß, aber der Service in den USA beziehungsweise das Angebot in den USA ist halt doch schon deutlich größer.
Ja, auch wenn es natürlich gerade jetzt wieder ein bisschen kleiner wird, also gerade im letzten Jahr ist erheblich weniger geworden, aber worauf ich hinaus wollte...
Das, das Ende der Partnerschaft mit Funimation, ne?
Ja, also sie haben ja mit Sentai trotzdem, aber anscheinend, so wie man jetzt mal so guckt, kriegt Funimation ja die Titel, die wir jetzt ja auch bei Wakanim und so weiter haben, kriegen die ja drüben, was ja auch schon
klar.
viele sind. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich fand's gut, dass Anime on Demand und so weiter, dass es halt fusioniert ist, weil das ist so ein Ding, wo ich sag, okay, zwei Simulcast-Titel, wir müssen ja immer noch sagen, Netflix ist auch noch ein bisschen dabei, Prime oder Amazon, würde ich sagen, ist jetzt so langsam eigentlich recht raus, weil die haben jetzt wirklich nicht mehr so viel.
Ja.
Und dann ist es
schon... Vor allem, wenn man mal guckt, was die...
Ja.
Vor allem, wenn man mal guckt, was Amazon noch vor 3-4 Jahren hatte.
Ja.
Da hatten die teilweise noch richtig gute Lizenzen mitgenommen. Und jetzt halt gar nichts mehr.
Ja, und sie haben uns geschadet, indem wir immer noch Land of the Lustrous haben konnten. Ja.
Ja, gut.
Aber...
Das war diese ganze amerikanische Nummer.
Ja, ich fand's aber dann...
Da wir halt eigentlich am meisten gelitten haben.
Ja, ich find's dann aber ganz okay, so zwei Simulcast-Dienste mit den Wakanim plus Crunchyroll und dann vielleicht noch Netflix. Das geht eigentlich, wenn man so alles Anime haben will. Gerade weil auch dann, sag ich mal, die Unternehmen vielleicht zumindest so appmäßig und so weiter ein bisschen besser sind, auch wenn sie noch nicht wirklich gut sind. Wakanim und Crunchyroll, aber okay.
Ich muss sagen, ich hatte... Wir haben ja das, worüber wir gleich reden, gibt es ja bei Anime On Demand. Und da haben sie es, da war es bei der letzten Folge so, dass die japanische Version, also japanische Sprachausgabe, deutsche Untertitel, ab der 10-Sekunden-Marke Standbild hatte. Und das ist auch nicht weggegangen. Und da die Untertitel dort irgendwie noch hart reingecodet sind, konntest du auch keine Untertitel lesen. Und dann habe ich mir die letzte Folge mit deutschem Dub angucken müssen. Also das, für das, dass ich da für jede Folge einen Euro bezahlt habe, war das schon, also da habe ich mich schon ein bisschen hart verarscht gefühlt.
Ja. Und apropos, das bei Amazon, oder das bei Anime On Demand, das war auch, weil das zu der Zeit war, als Amazon, glaube ich, sich die ganzen Sachen geholt hatte. Aber doch, müsste, glaube ich, gewesen sein. Naja, aber wenn jetzt Crunchyroll darunter gehören würde, hätten wir zumindest in Deutschland eigentlich nur zwei Dienste. Einmal Netflix, was kein Simulcast-Dienst ist und auch eher auf ihre Originals setzt. Und dann das. Und das ganz Schwierige ist nämlich auch, wie das Ganze Einfluss auf dann die Industrie hat. Weil man muss ja auch sagen, dass zumindest jetzt auch, weil ich es ja erwähnt habe, mit Netflix und die Originals und so weiter. Und das Sony Joint Venture hat nämlich auch in Bilibili, was ja der große chinesische Anbieter ist, investiert, dass dann schon eine recht große Macht besteht, weil auch Sony natürlich Aniplex und so weiter dabei ist, um auch Inhalte leicht zu beeinflussen, weil sie ja dann vielleicht irgendwie sagen, okay, wir wollen dafür für Isekai Geld ausgeben, weil das läuft bei unseren Diensten gut oder sowas. Also jetzt nur, weißt du, was ich meine? Weil sie ja dann zumindest für die großen Streaming-Dienst, also aka Ausland, einfach nur dieses Sony Joint Venture und Netflix vielleicht ist und es für zwei Anbieter dann vielleicht ein bisschen wenig Varietät ist. Das wäre nicht so geil, fände ich. Aber mal sehen. Ich kann mir aber, ja, ich kann mir echt nicht vorstellen, falls das passiert, dass irgendjemand sagen würde so, nö, ist nicht okay, sondern ich glaube schon, dass wenn Sony sagen würde, wir wollen Crunchyroll kaufen, dass es durchgeht, weil irgendwie interessiert die, glaube ich, nicht so, dass man in Anführungsstrichen Monopol auf einen Anime-Markt hätte, weil es gibt ja noch Amazon oder Netflix oder so und darum.
Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Das hatte ich ja eingangs erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, ob es da überhaupt sowas wie ein Monopol geben
würde. Ja, darum, ich glaube nämlich nicht, das ist das Problem daran.
Fällt es in den Markt Online-Streaming-Dienst, fällt es tatsächlich in den Markt Anime oder ist das irgendwie so Medienimport oder sowas aus
ja, ich glaube, da interessieren die sich auch nicht wirklich dann dafür.
Ich denke nämlich auch, dass das ein bisschen zu fein maschig ist, über was man da redet. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwas monopolmäßig einschreitet.
Ja. Gucken wir, aber es kann natürlich auch irgendwelche anderen Interessenten bekommen. Außerdem kann es auch so passieren, weil das war ja genau hier mit auch Warner Bros. Games, was jetzt verkauft werden sollte, weil das gehört ja auch zu AT&T. Mhm. Ist ja das ganze Ding. Und da wollten sie jetzt auch, um ein bisschen Schulden abzumachen, wollten sie ja auch Warner Bros. Games verkaufen, wo sie jetzt aber gesagt haben, dass sie jetzt doch nicht machen. Aber dafür halt die Sachen verkleinern. Mal gucken.
Ah, Leute, wenn ihr ein bisschen mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar rumliegen habt, dann könntet ihr euch auch überlegen, ob ihr Crunchyroll kaufen wollt. Ich sag's nur. Kann ja sein.
Gut. Dann, das war's eigentlich an News, was es so diese Woche gab. Also, du hast noch irgendwas.
Nee, nicht so wirklich. Ich habe vorhin, glaube ich, noch irgendwas gesehen, aber es war nichts
Großes. Ja, das meiste ist noch irgendwelche tollen Trailer, die man jetzt besprechen kann, ohne dass die Leute es sehen können. Ja, das ist natürlich auch immer so ein bisschen so, nee.
Was ist, heute Mittag ist irgendein Trailer gekommen. Was war das denn nochmal? Das war auch irgendwas, was total Hype war.
Ich weiß nur, diese... Also diese Woche war nur einmal von Wit, den Touren-Anime, der angekündigt wurde. Dann war von Studio Bones den einen Film, wo ich anscheinend richtig Bock habe, wenn ich es sehe, mit der Dame im Rollstuhl. Und sonst weiß ich gar nicht, was noch diese Woche war.
Fällt es nicht mehr ein.
Ja.
Egal, wir haben das ja noch nie gemacht, dass wir irgendwie Trailer oder PBs besprochen haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch relativ langweilig.
Ja. Gut, dann kommen wir mal jetzt zu dem, was wir diese Woche gesehen haben, Lukas.
Ja, und zwar Princess Principal, ne?
Yes! Das habe ich ja vorgeschlagen, wie ich nur kurz gesagt habe.
Ja, du fandest es auch deutlich besser als ich.
Kann sein. Ich habe es auch nicht mit dir besprochen,
Lukas. Wobei ich sagen muss,
ich habe es noch nicht mit dir besprochen, ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat.
Du hast es ja vorgeschlagen, dann fass du doch mal zusammen, um was es geht.
Oh yes, Lukas, da habe ich richtig Bock drauf. Und zwar, es ist ein Setting, Steampunk im viktorianischen London, die so komische grüne Gravitationsflüssigkeit haben, das heißt so ein bisschen andere Timeline. Und es ist ein Spionage, beziehungsweise eigentlich nur ein Spionenserie mit cuten Girls. Also... You bastards, I'm fucking in. Ja, Mann. Was will ich mehr sagen?
Ja. Ich glaube, man kann erstmal ein bisschen davon schwärmen, was die Serie gut macht, damit ich mich dann später ein bisschen beschweren kann. Was fandest du denn so gut?
Gott, das OP ist doch so geil, oder, Lukas? Das Opening.
Das stimmt.
Also, ich muss ehrlich sagen, immer wenn es einsetzt und der Wagen losfährt, habe ich immer ein Lächeln gehabt. Und es ist auch eines der wenigen OPs, die man ja mitsingen kann, weil Englisch.
vor allem auch ein bisschen die Bildsprache in der Opening-Animation war eigentlich ganz gut soweit. Hat Spaß gemacht, mehr oder weniger. Und hat auch schon ein bisschen geforeshadowed, ohne zu viel zu verraten. Also an der Front auf jeden Fall sehr gut. Ich fand auch die einen guten Satz von Episoden sehr gut. Das waren hauptsächlich die, wo es dann eben ein bisschen Slice-of-Lifeiger wurde, wo die einen Auftrag hatten, aber mehr oder weniger nur die Beziehung zwischeneinander aufgebaut haben.
Mhm.
Also im Prinzip alles zwischen Episode 4 und 9. Die waren in der Regel ganz gut aufgebaut. Das hat Spaß gemacht, ja.
Was man natürlich sagen muss, ist, für die Leute, die es sehen wollen, die Serie ist non-chronologisch. Das heißt, es wird immer so eingeblendet, welcher Case es war. Das heißt, es sind 12 Episoden, es sind aber theoretisch sogar viel mehr Cases. Und die sind halt out of order. Das heißt, irgendwie zuerst kommt Case 13, dann kommt Case 1 und dann kommt mal irgendwie Case Nummer 12 oder so. Und
da muss ich aber auch schon ein bisschen meckern.
Ja, und das Ganze mit dem Non-Chronologischen ist auch so, dass anscheinend der Blu-ray-Release hat auch nochmal eine andere Folge, Chronologie.
Eine andere Anordnung.
Genau, eine andere Reihenfolge als der Streaming-Release oder ich weiß nicht, ob vielleicht da nochmal was geändert wurde bei Anime On Demand oder nicht.
Mhm.
Genau, das heißt, das ist also, so ein Punkt dann noch.
Also bei diesem Non-Chronologischen, als ich das gesehen habe, habe ich mich gefreut und habe gedacht, hey, das ist mal ein interessantes Konzept. Es ist meiner Meinung nach eigentlich nicht so gut gelungen, wenn ich ehrlich bin. Also Episode 1, Fall 13, ist ein relativ guter Intro in die Serie, auch wenn er den Ton vielleicht ein bisschen zu dunkel ansetzt und ein bisschen zu hohen Fokus auf diese Gravitationsenergie legt, die später nicht mehr so wirklich wichtig ist, außer in Action-Szenen. Das stimmt nicht ganz. Es gibt noch eine Folge, wo es irgendeine neue Erfindung damit gab und die geklaut werden muss. Aber dieser Fall 13 funktioniert halt nur als Eröffnungsepisode, als Folge 1. Würdest du das in die chronologisch richtige Reihenfolge bringen, wäre die Folge einfach komplett für den Arsch. Und das ist so ein bisschen...
Wieso das? Also was meinst du damit, dass das für ein Arsch ist?
Ja, ich meine damit, die Folge hätte dir in der Mitte von der Serie nichts mehr gebracht, weil es wirklich nur darum, die Charaktere vorzustellen und was die können und ein bisschen in diese Welt einzuführen, was du halt aber auch theoretisch zu dem Zeitpunkt schon hättest, wenn du es chronologisch gucken würdest.
Ja, dafür ist ja nicht chronologisch, das wurde dir extra an die Stelle gesteckt.
Ich sag nur, ich finde es ein bisschen schade, dass man sich da teilweise richtig viel Gedanken gemacht hat und teilweise gar nicht. Ich muss auch sagen, in Folge 18 und 16, beziehungsweise in Case 18 und 16, was Folge 6 und 7 sind, nach Ausstrahlungsreihenfolge, da habe ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da so ein kleines Plothole dadurch entstanden ist. Weil in Folge 6 sehen wir diese drei Schlägertypen, also diese Loan Sharks oder was auch immer, diese Kredithaie, die eine relativ wichtige Figur bedrohen, und andere Figuren kriegen das halt mit. Und diese anderen Figuren sollten eigentlich diese Kredithaie schon kennen, sind aber relativ neutral denen gegenüber, obwohl die wissen, dass das halt Abzocker sind. Aus Fall 16, der eine Folge danach ist, wo die eben schon kennengelernt haben, wo ich dann so ein bisschen denke, hätte man besser machen können. Zumal diese Fallreihenfolge zumindest zwischen Fall 18 und 16 relativ willkürlich ist. Andere Fälle sind da, wo sie sind, auf jeden Fall super richtig. Also die stehen da an einem richtigen Punkt. Aber bei 18 und 16 ist so ein bisschen, hätte man auch andersrum zeigen können.
Okay, also ich will auf jeden Fall erstmal sagen, die ersten beiden Folgen haben mich richtig umgehauen. Also sie sind beide für mich richtig hart, eine 10 out of 10. Und die waren richtig gut. Also sie haben mir also so
bei
gut gefallen.
Bei Episode 2, Fall 1, bin ich da voll bei dir. Das ist wirklich eine richtig gute Episode gewesen. Und ich hätte mir mehr davon gewünscht.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil wirklich die erste Episode...
Also so richtige Spionage.
Ja, die erste Episode ist genau, wie du gesagt hast, Spionage. Das Setting ist, haben wir ja schon gesagt, ist halt richtig geil. Und ist wieder, weil natürlich das zuerst im Dunkeln spielt und so weiter, richtig gut gemacht. Dann, wie das halt alles so vorgestellt wurde. Und man wusste ja noch nicht so ganz, was da los ist oder um was es ja geht. Und ja, dann das Ganze, wie... bis halt dann zum Ende, den, ich will nicht sagen Twist, aber mit dem Nein, also lügst du Nein, ist halt einfach über diese Folge so perfekt aufgebaut worden. Es war auf jeden Fall diese ganze Folge richtig gut. Und die zweite Folge hat mir dann umso besser gefallen, oder hat mir dann auch richtig einfach fucking gut gefallen, weil das ja auch dann natürlich die Origin-Story so ein bisschen gezeigt hat, aber da auch echt ein paar Überraschungen, speziell dann am Schluss nochmal der Twist und so weiter, wo man so, oh, also jetzt so für Spionage-Drama, was vielleicht so kommt, oder halt so Spionage-Ding, cool, aber du hast ja schon gesagt, speziell später wird es auch noch ein bisschen Slice of Life-ig, weil natürlich, wir haben die Cute Girls, da müssen wir ja auch irgendwas machen.
Ja, ja, aber also um das mal kurz aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, ich fand die ersten beiden Episoden auch richtig gut, habe ich ja auch schon gesagt, die erste Episode ist sogar richtig fantastisch,
um ja, die kann man
in so eine Serie reinzukommen.
Auch ganz alleine aber einfach mal so diese Episoden nur anschauen, weil die echt richtig gut ist.
Ja, aber die Episode 1 hat für mich so das große Problem gehabt, dass es eigentlich eine wesentlich düsterere Stimmung und eine wesentlich schwierigere Ausgangssituation, ein wesentlich dunkleres Setting eigentlich angekündigt hat, und dann ist es im Prinzip so ein bisschen Slice of Life.
Aber nur ein bisschen. Hat nur eine Hälfte. Die andere Hälfte, da komme ich später auch noch dazu, was da so passiert. Ja. So, wow, what the fuck, ihr zeigt das? Howdy shit. Okay. In Ordnung. Weil ich muss auch sagen, sie töten ja auch einfach ganz gut.
Ja.
Auch so.
Das hatte ich aber eigentlich auch erwartet.
Ja, naja, manchmal kann es natürlich auch sein, dass es nette Spione sind, die nicht so viel machen, weil eigentlich, sie sind ja, wie sie oft sagen, keine Assassinen. Sie sind ja eigentlich nur Spione, Lukas.
Ja. Ich muss halt sagen, also die ersten zwei Episoden gutes Spionage, dann kommt Haufen Slice of Life. Und dann haben wir in den letzten drei Folgen so ein bisschen politisches Drama, was so gar nicht gelungen ist, meiner Meinung nach.
Okay. Ich habe auch nochmal...
Weil dann übernimmt eine Fraktion, die man vorher nicht nirgends gesehen hat, übernimmt auf einmal einen wichtigen Posten, gibt einen anderen Auftrag, dann kommt noch eine Fraktion dazu, die nochmal was ganz anderes vorhat, die man auch so noch nicht kennengelernt hat.
Sicher, wenn du jetzt so sagst, zwei Fraktionen, also du meinst ja einmal wahrscheinlich das Militär und einmal...
Ich meine das Militär und?
Ich weiß nicht, die Kolonien oder was meinst du?
Genau, die Soldaten.
Das hat man ja schon vorher in den vorigen Folgen so ein bisschen immer im Hintergrund mitbekommen.
Jein, ich fand, man hätte also ein bisschen...
Unruhe und so weiter über Zeitungen, über was sie sagen, dass sie sagen ja öfters mal hier aus Kolonien und so weiter und so fort.
Ja gut, okay. Das hätte man aber auch ein bisschen geschickter machen können. Ja, gut, wo war ich gerade?
Ja, eigentlich glaube ich, du hast ja gesagt, dass das am Schluss nicht so gut funktioniert hat.
Also für mich hat dieses politische Drama, diese politischen Verstrickungen haben für mich eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Ich muss auch sagen, abgesehen von den ersten beiden Episoden, hat auch dieses Spionage-Thema relativ schlecht funktioniert. In dem Sinne, dass Spionage halt hauptsächlich hieß, wir haben ein Ziel, wir gehen mit allen hin, sagen der Hälfte der Leute, bleibt mal hier stehen und haltet Wache und haben dann Character-Arcs für die beiden, die losgehen. Oder für die drei, die losgehen. So hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, oft. Außerdem sind so ein paar Sachen spionagetechnisch echt irgendwie ein bisschen blöd gewesen, weil ich komme nochmal auf Folge 7 zurück. Da hieß es, wir schicken spezifisch dich, weil du dort eine Person kennst. Macht es nicht eher Sinn, das andersrum zu machen? Dass man sagt, hey, du kennst dort eine Person, beziehungsweise eine Person dort könnte dich identifizieren, wir schicken nicht dich los.
Ja, also da ist immer so
diese ganzen Spy-Dinger waren alle irgendwie ein bisschen blöd. Das war eher so eine Entschuldigung dafür, dass die Leute was zu tun haben und irgendwie coole Gadgets und krasse Fähigkeiten und so haben.
Aber da will ich kurz sagen, weil natürlich mit dem Kennen und so weiter, aber das ist ja egal, weil die Person kannte sie ja nicht mehr, dass sie eine Spionin und sowas ist. Das heißt, es ist eigentlich sogar besser, weil dann sagen würde, was? Meine Tochter ist Spionin? Das kann doch gar nicht sein. Was labern sie da?
Ja, nee, aber der arbeitet ja mit der anderen Seite zusammen und hätte sie identifizieren können.
Ja.
Das ist halt... Ne? Also
ja, ich weiß, was du meinst, aber...
Ein Fehltritt und es ist vorbei, ne? Ich sag's nur.
Ja, aber zumindest sie weiß ja auch nicht den... Also das ist ja auch ein anderer Name, den sie alles hat. Sie hat ja auch eine komplett andere Identität, das ist ja auch noch so. Aber...
Jein.
Ja, egal. Aber ich weiß, darauf eingehen will, ist auf jeden Fall noch. Character Designs. Speziell die...
Die sind gut.
Ja, speziell die Missionsdesigns sind ja großartig.
Mhm.
Weil
da stimme ich dir zu.
In der meisten Zeit sind sie ja dann in der Schuluniform, die sie haben, aber halt die Missionsdesigns sind ja mal großartig, also wirklich. Die Prinzessin sieht man ja nicht so oft in einem Missionsdesign, die ist anscheinend jetzt dann für anderes, in anderen Visuals hat man sie mal gesehen, aber zumindest Dorothy sieht halt super aus, dann natürlich Ange mit dem Hut und so weiter und auch wenn sie zum Beispiel ihre Maske drüber zieht, dann halt Chise mit ihrem japanischen Design und halt, sind so Baggy Pants oder
mit
sowas?
Ha?
Sind was? So Baggy Pants, was sie anhat, Chise?
Mhm.
So ein bisschen.
Ja.
Und dann halt, ja, auch, muss ich dann auch sagen, dass Beatrice ihr graues Ding, was sie da anhat, sieht halt auch echt cool aus.
Welches graue Ding meinst du, die. Dieses Stimmteil?
Nee, oder? Also ihre Kleidung meine ich einfach.
Ach so, das generelle Outfit.
Ja, also ihr Missionsoutfit, weil sie hat ja komischen grauen Mantel, der halt auch super cool einfach aussieht, mega stylisch.
Ja.
Und das gefällt mir halt einfach richtig, richtig gut.
Also ich muss generell sagen, Princess Principal ist für mich so eine Serie, die macht entweder etwas super gut, oder es funktioniert einfach gar nicht für mich. Ist ein bisschen schade, weil ich habe das Gefühl, die haben an vielen Stellen viel Potenzial liegen lassen.
Okay.
Ja. Ich verstehe, warum es einem gefällt. Also, ich verstehe auch, dass das echt ein paar gute Ansätze und gute Punkte hat. Aber so strukturell.
Ja. Ich mochte halt auch.
Am besten ist eigentlich dieses Zusammenspiel zwischen den Charakteren.
Ja, genau.
Und dass das nicht mehr im Fokus gestanden hat. Dass auch. Ich muss hier kurz. Sollte das eigentlich auch eine Romance-Story zwischen Ange und der Prinzessin sein?
Vielleicht, das ja, sind halt ne? Die typischen Yuri Undertones, ne?
Weil, ja, das wurde auch alles irgendwie angespielt, aber das ist so ein Thema, was ich gerne viel weiterentwickelt gehabt hätte, genauso wie die politischen Verstrickungen. Die hätte man auch viel weiterentwickeln müssen für mich, also dass es mich abholt.
Ja, das ist halt dieses typische.
Deswegen super schade, dass das eben nicht gemacht wurde.
Ja, das ist halt das typische Anime-Problem, beziehungsweise am Schluss so, okay, Sequel. Und da muss man halt dann schauen, ob es dann genehmigt wird, wurde, wie auch immer. Und dann kann man das halt nicht, während man schon die Serie macht, dann so komplett offen alles lassen, weil man sich denkt, okay, wenn wir jetzt nicht irgendwie Sequel machen können, ist halt auch ein bisschen schade für die Leute, die sich halt angucken.
Ja.
Ja. Aber worauf ich jetzt eingehen wollte, weil du gerade gesagt hast von den Charakteren, weil auch die Charaktere sind ja einzeln einfach mal so super. Also, wer war dein Liebling? Sag's mir. Weil ich kann es mir schon eigentlich ein bisschen denken, aber...
Kannst du?
Glaube ich, oder? Ich weiß nicht.
Ich glaube, ich bin da diesmal komplett gegen mein Muster.
Okay.
Weil ich finde einfach Beatrice super. Mit ihrem, mit diesem Stimmding. Das gibt einfach so viele, gute Möglichkeiten. Ich fand auch, ihr Charakter war relativ weit entwickelt durch das, dass sie halt auch eine der einzigen war, die wirklich von ihrer Vergangenheit so erzählt hat, beziehungsweise wo das jeder wusste und wo jeder irgendwie damit was anfangen konnte. Und sie dann ja auch gegenüber von Dorothy zumindest das ja als Brücke benutzt hat zu ihren Problemen aus der Vergangenheit. Mhm. Dorothy ist natürlich auch super. Ich finde, die VA von Ange hat einen fantastischen Job gemacht.
Oh ja.
Weil sie zwischen den ganzen Stimmlagen hin und her
wechselt. Ja, weil sie auch mehrere andere Persönlichkeiten gespielt hat und so. Das ist halt perfekt für einen Voice Actor. Einfach so, oh geil.
Ich muss gerade auch kurz sagen, ich glaube, die drei, Ange, Dorothy und Beatrice, sind irgendwo relativ nah beieinander von dem, wie gut ich das insgesamt fand. Den Charakter, das Design und so weiter. Und Charlotte, also die Princess und Cheese fallen irgendwie ein bisschen hinten runter. Die wirken im Vergleich sehr blass. Vor allem Cheese bekommt eigentlich relativ viel Screentime, ist aber im Prinzip immer darauf reduziert, ja, das ist die Asiatin, ja, das ist die Japanerin. Und ich habe das Gefühl, sie hat nicht wirklich viel Charakter darüber hinaus. Und Charlotte bekommt halt, wie du schon gesagt hast, kaum Screentime und ist irgendwie so ein bisschen, ja, würde ich die jetzt beschreiben müssen, würde ich sagen, ja, okay, sie ist nett und möchte ihr Volk befreien, beziehungsweise die Situation für ihr Volk verbessern. Und das war es dann eigentlich auch schon, was sie an Character-Traits hat.
Ja, und ich fand zumindest das, was am Anfang ein bisschen aufgebaut wurde und auch dadurch aufgebaut wurde, dass ja da hieß, dass sie sich mega angestrengt hat, um alle ihre Prinzessin-Aufgaben und so weiter zu erfüllen. Das heißt, dass sie auch viel Intelligenz hat und so weiter. Dass dieses Intrigante, was man am Anfang hatte, weil gerade in der Origin-Story, sage ich jetzt einmal so, dass sie ja dann gut mit Ange zusammengearbeitet hat, um ihre Forderung zu stellen und dass sie weiß, dass irgendwie jetzt dein Control kann sie jetzt nicht töten oder und so weiter und so weiter, du weißt, was ich meine. Und dass das zum Ende hin nicht mehr so wirklich, dass sie halt gut durch solche Intrigen und so weiter das Team voranbringen konnte, fand ich auch ein bisschen schade.
Das fand ich auch ein bisschen schade.
Ja. Aber beim Rest halt, ich muss ehrlich sagen, das hast du schon erwähnt, dass Ange einfach auch mit den verschiedenen Rollenspielen, dass sie einmal hier so hitzig, jähzornig ist oder dann in der Schule immer dieses bisschen dieses hohlköpfige,
schon, ne?
Ja, halt genau, diese leichte Person hat, das ist halt wirklich perfekt für einfach eine Voice-Actorin, dass sie da sich komplett ausspielen kann. Und auch so ist sie halt einfach, dieses Kudere-Ding ist halt einfach super. Also hat perfekt gepasst für gerade so eine Spionin oder so. Und Dorothy finde ich auch einfach so klasse, weil sie ist ja die Femme Fatale, die als 20-Jährige in der Highschool jetzt so ein bisschen ist.
Ja,
aber absolut. Sie ist ein bisschen dorky halt. Macht manchmal so ein bisschen, oder? Gerade natürlich hat sie
das... Ja, du hast absolut recht, ja.
Ja, sie hat das Typische natürlich auch, dass sie Alkohol trinkt, aber dass sie auch irgendwie mal Witze macht. Oder zum Beispiel dann in der Origin Story, wo sie dann irgendwie rauchen muss, kurz, aber eigentlich nicht rauchen und so weiter. Und hin und wieder mal so lustig irgendwas spielt. Das ist ganz cool gewesen. Und halt sowas wie zum Beispiel, ich halte es nicht mehr aus, musste ich so lachen bei der Szene.
Ja,
das wie war... Wie sie auch aufgelöst das war wurde.
Das war auch in einer der früheren Folgen, wo ich auch... das war, glaube ich, Folge 3, also der Fall 2, wo sie dieses Flugzeug ausgeraubt haben, ne?
Ja.
Da sieht man halt, was ich gemeint habe. Charlotte und Dorothy haben irgendwie was zu tun, sind in diesem Flugzeug. Und die sind im Prinzip einfach nur aus dem Weg geschafft worden, dass man die Entwicklung der Beziehung zwischen Ange und Beatrice verfolgen kann.
Ja.
Das meine ich mit. Mhm. Das wird immer so ein Teil des Casts einfach weggeschoben, bei denen siehst du überhaupt nicht, was die machen, um sich einfach auf andere zu konzentrieren. Wo man dann auch sagen muss, warum werden die dann auf die Mission mitgenommen? Das ist teilweise so ein
bisschen... Ja, weil natürlich aber auch jeder hat ja seine Spezialfähigkeiten, die es eingesetzt werden müssen, Lukas.
Ja, klar. Ja.
Dann Beatrice, muss ich ja sagen, war ich von Anfang an nicht so drüber. Ich fand zumindest die Fähigkeit richtig cool, dass die eingesetzt wird, weißt du? Dafür, also für ihre Fähigkeit fand ich sie cool, aber gerade, weil sie ja am Anfang ja so ein bisschen so, wie nennt man das, dieses typische... Die hat so
ein bisschen am Rockzipfel von Charlotte gehangen.
Ja, und dann so, nein, Prinzessin, du bist das, böse und keine Ahnung, was du da, das darfst du nicht tun. Wurde zum Ende ein bisschen besser.
Deswegen finde ich es ja auch irgendwie ein bisschen interessant. Sie hat halt auch so ein bisschen das Character Development, dass sie, befreundet sich ja mit diesen Spionen und sieht auch, dass das wichtig ist, was sie machen und nimmt dann ja selbst dran teil.
Ja, auch wenn sie mir dann
zwischenzeitlich zu neutral ist
einfach. Sie ist einfach da.
Ich fand dieses von Anfang an, Prinzessin, fand ich okay, weil ich wusste, dass es später besser wird. Da kommt nämlich tatsächlich dieses Nicht-Chronologische nochmal zu tragen, dass einfach wir in der ersten Folge im Case 13 schon sehen, dass die voll mit dabei ist. Und dann finde ich es halbwegs okay, dass sie halt in Folge 2 und 3 so ein bisschen, lieber nicht. Da konnte ich dann halt noch ein Auge zudrücken und sagen, ach komm, es sind jetzt noch 3 oder 4 Folgen, die vor dieser Zeitlinie sind. Also es wird später besser. Ja. Also es ist buchstäblich die Serie, die einem sagt, hey, es wird später besser.
Also für mich habe ich auch gesagt, okay, ich finde sie in Ordnung, weil sie diese coole Fähigkeit hat, die halt sehr gut eingesetzt werden kann für diese Serie. Und dann gab es ja auch die eine coole Szene, muss ich sagen, es war Beatrice für mich beste Szene, wo sie mit dem Katana geköpft werden sollte. Und es nicht passiert, weil sie natürlich ihr Stimmversteller hatte. Und das fand ich eine richtig coole Szene und richtig cool eingesetzt, dieses Character Design, sag ich mal so.
Ja.
Fand ich schon so, wow, cool. Ja, Chisim, muss ich sagen, ich fand es eigentlich ganz lustig oder ganz cool, dass sich die Japaner so ein bisschen selbst auf die Chip genommen haben mit Chise halt als Charakter, weil sie ja, es hat ja schon angefangen bei der Delegation, die alle hier Dogesa gemacht haben, so voll übertrieben, nicht nur einer, sondern alle einfach mitten irgendwie so, vielen Dank, und zwar nicht nur einmal, sondern auch zweimal oder so.
Immer,
ja.
Immer eigentlich in jeder Situation.
Ja, oder halt
dieses... Auch dieses Schwertkämpfer-Rache-Kultur ist ja auch so ein bisschen...
Ja, das wurde ja aber ein bisschen schon eher ernster genommen. Aber zum Beispiel dann die ganze Cheese... Aber
genau das...
Die ganze Cheese-Folge, also wo es aus ihrer Sicht ist, wo es dann zum Beispiel auch mit Natto oder halt irgendwie so ein Musikinstrument und sowas...
Oder...
Ja, insgesamt das ganze Ehre-Ding.
Ja,
Ehre.
Ja. Auf jeden Fall, ich hatte irgendwie das Gefühl, Chise ist am blassesten von dem ganzen Cast geblieben. Nee, warte, die Prinzessin ist am blassesten geblieben, aber Chise ist halt direkt dahinter so ein bisschen.
Ich fand zum Beispiel, weil wir hatten ja von Chise noch nicht so viel gesehen, sondern halt nur in der ersten Episode, dass sie halt dabei ist und halt der coole Katana-Spion ist. Und dann, als sie natürlich im Zug aufgetreten ist, auch schon mal cool, weil wir es immer gerne mögen, eine Zugfolge, Lukas. Das fandest du schon auch gut, oder?
Die Folge fand ich tatsächlich interessant. Ah, da muss ich später noch kurz was dazu sagen. Die Folge war gut, ja. Und, müssen wir nicht drüber reden.
Ja, und dann, glaube ich, kam sie als nächstes drin vor. Und zwar haben sie ja mal geübt, jemanden zu verfolgen.
Mhm.
Und da fand ich, hat man auch nochmal Cheese so ein bisschen Charakter auch so gesehen, weil sie ja sich verbessern wollte. Und da fand ich sie auch cool. Aber das irgendwie so kam dann, weil sie haben sie ja versucht, dann zum Beispiel bei der Wäschefolge und so weiter, das dann halt so zu machen. Das hat für mich auch nicht so ganz geklappt. Ja.
Also bei dieser Verfolgungsgeschichte war es wirklich sehr interessant, dass Bea da gesessen hat und, oh, ich krieg das nicht hin. Und dass Cheese nebendran sitzt, also ich hab's hingekriegt. Also nee, du hast es nicht hingekriegt, du wolltest den Verfolger umbringen. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist gegen die Regeln. Wir wollen hier Spione sein und keine Mörder. Ja.
Und was mir gerade eingefallen ist noch, wegen Cheese.
Ich bin losgeworden.
Ja, die Bambus-Raus-Szene war auch noch gut. Das ist ein Blabla. Okay, und was macht das? Gute Frage.
Ja. Ich habe ja gerade schon gesagt, zu der Zugfolge, da ist mir was aufgefallen. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, ob das Cheese war oder dieser andere Typ. Es wird eine Tür mit einem Katana niedergeschnetzelt.
Ja. Also, schöne drei Striche.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und dabei ist mir ein Soundeffekt aufgefallen. Ich habe gedacht, der passt da gar nicht rein. Das hört sich an nach Fate Grand Order. Und dann habe ich geguckt, der Sound Director ist tatsächlich auch der für die komplette Fate-Reihe das Sounddesign gemacht hat, beziehungsweise Sound Director war. Also nicht die komplette Fate-Reihe, aber die Fate Stay-Sachen und Grand Order. Der hat aber auch für Jojo das Sound Direction gemacht. Und ich fand es dann echt ein bisschen komisch und habe mich ein bisschen damit befasst. Und der hat auch in Jojo diese komischen Soundeffekte. Aber es passt irgendwie besser zu so einem halb organisch, halb mechanischen, magischen Genie, den die Leute hinter sich beschwören, wenn der dann irgendwelche ganz seltsamen Soundeffekte hat, als zu so einer Tür, die niedergeschnitten wird. Also,
ja, da muss ich auch
ganz
sagen,
ganz komisch fand ich das.
Der Sound Director ist nämlich öfters mal auch ein bisschen kontrovers, weil ich glaube, der müsste auf SAO verantwortlich sein oder auch,
ich hab's hier gerade nochmal offen.
Ja, als zum ersten Mal,
also,
das ist auch der gleiche für Fate Apocrypha, oder? Kannst du auch nochmal kurz gucken?
Ja.
Ja, weil da haben sich auch noch
SAO,
schon...
Und SAO 2 und Ordinal Scale und Alicization hat er auch gemacht.
Da ist oft die Beschwerde, speziell nämlich hier ist ja dann der Katana-Kampf mit dem Klang-Sound. Also, das ist schon sehr so... Klang, wenn Schwerter dagegen sind, was sich jetzt nicht für viele gut anhört. Und das Lustige ist nämlich immer...
Dieses dumpfe Klang, was du gerade beschrieben hast, das passt halt zu so einem Kampf, wenn Saber gegen Lancer kämpft oder so. Dieses relativ breite Schwert von Saber, da hörst du diesen Sound im Prinzip. Also du hast das Gefühl, es passt da rein. Aber Katana, die eigentlich eher einen helleren Ton produzieren müssen, weil die einfach auch total dünn geschmiedet sind, da passt es dann halt auf einmal gar nicht mehr. Also ich habe so das Gefühl, der hat ein bisschen eine kleine Sound-Library.
Ja, was ich nämlich dann erzählen wollte, ist, dass bei Fate Apocrypha ist auch noch das Problem gewesen, dass die so ein bisschen, ich will nicht sagen übersteuert, aber halt so ein Geräusch, wo es halt auf jeden Fall ist nämlich...
Ja, das ist auch sowas, was mir aufgefallen ist.
Ja, das erste nämlich mal gewesen, wo
das,
ich dann...
Das war nämlich auch bei dieser Tür, wo es so übersteuert hat, wo ich gedacht habe, what the fuck, so hört sich nicht an, wenn man Bündel Holzscheiben auf den Boden schmeißt, was ja im Prinzip das war.
Wo ich die Diskussion zum ersten Mal bekommen habe, und zwar war dann nämlich so unten drunter so beschwert, so hört sich doch nicht so an, so kacke und sowas. Und dann ging es immer so darum, okay, weil dann irgendwie so, okay, was gibt's denn, oder wer ist ein guter Sound Director oder für irgendwas? Und dann gibt's öfters mal so Leute, die dann so schreiben, so Jojo und so weiter. Und dann schreit immer so einer unten drunter, das ist der gleiche Sound Director wie Jojo. Oh. Weil sowas, wie kann das denn sein?
Also dieses komische, übersteuerte Geräusch passt, wie gesagt, meiner Meinung nach zu diesen Stand-Geräuschen ganz gut. An vielen anderen Stellen halt nicht. Deswegen, ich habe mich damit schon auseinandergesetzt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei ihm kommt es halt drauf an, was er macht. Und es gibt Sachen, die kann er gut, und es gibt Sachen, die kann er nicht gut.
Der hat halt seine
Sachen. Ja, wie eigentlich bei jedem. Ey, Leute, Human Condition und so. ja, genau. Also, ich glaube, Freunde werden wir nicht mehr. Aber Für mich ist es jetzt auch kein Grund, irgendwie den Sound von einer Serie zu kritisieren, wenn er dabei ist, weil schlecht ist er halt auch.
Aber gut, weil du gerade bei Sound warst, ich habe ja schon gesagt, dass das Opening einfach mega großartig ist, aber Musik...
Das Ending ist auch super.
Weil der Soundtrack ist ja von... Jetzt ist wieder die Frage, wie ich es ausspreche. Ich glaube, es wird so ausgesprochen. Kajira Yuki, die ja unter anderem auch für alle möglichen Fate-Soundtracks und...
ich wusste, dass das kommt.
Ja, und jetzt war ich Demon Slayer, weil das hörst du sofort raus, Lukas. Wenn du die erste Folge gesehen hast, hast du sofort, weil du es ja auch gerade eben gesagt hast, dass der Sound Director auch seine eigene Samples immer hat. Das hörst du deswegen raus, weil sie auch so oft, sie hat diesen leichten Chor, den hörst du sofort raus. Dann hat sie manche Glocken, weil ich habe ja auch schon gesagt, Demon Slayer, das Ending, was sie ja auch mit kombiniert hatte, das fängt mit so Glocken an, die einfach 1:1 aus dem, glaube ich, Fate Zero zweiten aus dem Opening ist, müsste sein. Ja, das hörst du auf jeden Fall komplett raus, dass sie, muss ich sagen, für mich ist teilweise schon so, dass sie sich recht ähnlich oft anhört. Und da muss ich aber sagen, dass zumindest das Main Spy Theme, was ja so ein bisschen jazzig ist, finde ich schon recht geil. Das muss ich schon sagen, das fällt mir richtig gut. Es hat so ein bisschen A-Team Vibe, dass jetzt geht so der Plan los, auch wenn es nicht so oft ist, dass sie so einen, sag ich mal, geplanten Plan haben. Aber
das ist auch, ist halt das, was ich vorhin gemeint habe mit diese Spy-Geschichten werden eher nach hinten geschoben, wenn es mal an die Action geht oder wenn es mal an ans Character Development geht oder wenn die Story einfach irgendwas machen muss, was nicht unbedingt spionagemäßig ist, dann wird ganz schnell vergessen, dass es eigentlich Spione sind.
Ja, aber Lukas, ich weiß nicht, hast du dich schon informiert, was für Sequels es geben wird?
Ich habe schon geguckt gehabt, irgendwie ein Film soll kommen.
Nein, Lukas, 6 Filme sollen kommen. Yes. Oh. Und zwar möglicherweise mit 6 Filmen könnte der was bekannt vorkommen mit einer anderen Serie, die auch 6 Filme geplant hat. Okay, sag dir nichts, weil ich wusste am Anfang nicht, weil ich wusste noch, weil ich ja...
Ich bin gerade durchgegangen und meine Anime-List führt im Moment nur 3 Filme.
Okay, und auf jeden Fall sind 6 Filme geplant.
Dass der zweite und der dritte dasselbe Artwork haben. Also schade, dass es da noch nicht extra was gibt.
Ja, dauert halt noch. Und zwar, ich hatte natürlich, weil ich die ganze auf der Planned Watchlist hatte, deswegen vorgeschlagen, weil ich schon länger Bock drauf habe und natürlich wusste ich auch schon länger, dass Sequels angekündigt waren.
Ich hatte es ja auch auf der Planned Watch.
Ja. Und ich hatte auch nämlich noch im Kopf, dass 6 Filme waren, aber dann habe ich wieder gedacht, waren es wirklich 6 Filme? Weil Girl and Panzer hat ja auch 6 Filme angekündigt. Ach so, ja. Vielleicht verwechsel ich es damit. Nein.
Okay, ich hatte das gesehen. Das ist, glaube ich, auch von einem der Studios gewesen, die jetzt das gemacht haben.
Das werde ich nämlich gleich noch eingehen.
Von 3 Hertz, ne? Nee, nicht von 3 Hertz. Genau, von dem anderen.
Richtig.
Von Actas. Ich habe generell, Studio 3 Hertz hat ein paar richtig gute Cute-Girl-Sachen am Start. Also,
bestes Charakterdesign letztes Jahr, Lukas, vergessen? Black Fox.
Ja, Black Fox natürlich, aber auch sowas wie Flip Flappers, wo wir schon mal...
Ja, wo ich ja auch richtig Bock drauf habe.
Oder Sword Art Online Alternative. Ich glaube nicht, ob wir da... Ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Gangan Online? Ja,
Gangan Gale. Ja, genau. Das
kommt jetzt auf Netflix, ne?
Haben wir im Podcast schon darüber gesprochen?
Wann waren
das? Ich sehe hier gerade Das war April 2018. Ich weiß, wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen, nur ich weiß nicht, ob es im Podcast war.
Ja, ich glaube, wegen Black Fox haben wir wahrscheinlich dann mal drüber geredet, oder? Kann sein. Vielleicht. Ja.
Das war...
Auf jeden Fall, Lukas.
Das war Spring Season 2018. Da hatten wir noch nicht mit Podcast angefangen. Nee, aber das sind so ein paar Sachen, wo wir auf jeden Fall schon drüber geredet haben. Halt privat. Ja. Jetzt, wo ich gerade hier die Season durchgehe, das sind so ein paar richtig gute Sachen dabei gewesen und ein paar richtig komische Sachen. Naja, egal. Wo waren wir?
Die drei, sage ich ja schon, die 6 Sequel-Filme. Und zwar, weil, du hast ja schon gesagt, Actas hat jetzt auch mit Girls und Panzer diese 6 Filmstrategie gemacht. Das Problem, Lukas, ich freue mich natürlich, 6 Filme, geil für ein Franchise, wo ich richtig Bock drauf habe. Das Problem ist, dass Actas jetzt mit Girls und Panzer schon Produktionsschwierigkeiten hatte und die haben, glaube ich, sie wollten jedes Jahr einen Film machen und ich glaube, sie haben 2017...
Girls und Panzer Crescent Panzer hat den großen Produktionsvorteil, dass man ein gutes Stück davon einfach als 3D-CGI machen kann, ohne dass sich die Leute beschweren. Ich weiß nicht, du hast es nicht gesehen, aber im Prinzip alles, was mit Panzern zu tun hat, also ungefähr die Hälfte, die andere Hälfte hat mit den Girls zu tun, ist 3D-CGI. Also da dürfte die Produktion eigentlich relativ angenehm durchlaufen.
Auf jeden Fall.
Wie gesagt, es
da schon Probleme gab. Ja, 2017 war geplant, war der erste Film geplant, kam glaube ich auch raus. Und bis jetzt kamen auch nur zwei Filme raus. Und das heißt, oder ich glaube noch nicht mal, oder? Also, auf jeden Fall, es hat nicht jedes Jahr gereicht, sondern sie haben ein Jahr schon mal Pause zwischendrin machen müssen. Das heißt, wahrscheinlich nichts Gutes für Princess Principal. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das sind auch eher so Filme, die halt wirklich so 45 bis 60 Minuten, was eigentlich heißt, dass theoretisch die sechs Filme sind eigentlich nur 12 Folgen, also eigentlich eine neue Season, die als Film vermarktet wird oder als Filmereihe.
Ja.
Ist auch wieder so die Frage. Und weil jetzt natürlich dann bei den Sequel-Filmen ist Actas alleine, das heißt, 3 Hertz macht nicht mehr mit. Und das ist eigentlich okay, weil, so wie ich jetzt gelesen hatte, ist der meiste Staff, der halt bei Princess Principal an der Serie gearbeitet hat, ist jetzt auch bei dann Actas mit der Filmreihe beschäftigt. Nur der Mainwriter ist nicht mehr dabei.
Ich hätte irgendwie das Gefühl, dass sich Princess Principal eher nach 3 Hertz als nach Actas anfühlt, aber okay.
Ja, es kann ja auch sein, dass es so ist, aber dann halt, ja, okay. Jetzt halt nicht mehr. Und zumindest ist jetzt auch der Mainwriter, war anscheinend auch nicht mehr bei Episode 11 oder 12, irgendwie sowas hatte ich mal gelesen, beteiligt gewesen. Auf jeden Fall ist er nicht mehr bei der Sequel-Reihe dabei, darum mal gucken. Der erste Princess Principal-Film hätte jetzt dieses Jahr erscheinen sollen. Aber jetzt, also vor 4 Monaten wurde, glaube ich, auch fertiggestellt, aber konnte bis jetzt nicht ausgestrahlt werden, weil,
Corona. Ja,
wir wissen.
Okay, aber ich würde so langsam mal zum Schluss kommen.
Okay, ich würde da noch gerne eine Sache erwähnen, Lukas.
Ja, dann erwähne erst eine Sache, danach würde ich gerne mal ein Fazit zu Princess Principal erstmal ziehen, bevor wir da
und zwar
das Messer in der Sau stecken lassen.
Allerwichtigste, der größte Burn, den ich seit langem gehört habe. Weißt du, welche Szene ich meine?
Ich nachdenken. Jetzt muss ich gerade noch
mal so, oh damn, zerstört worden.
Sag jetzt mal.
Und zwar auf der Toilette, Lukas. Die Freundschaft.
Ja, das.
Jetzt bin ich gerade. Prinzessin, ich würde sagen, du sollst deine Freundin besser aussuchen. Ja, aber ich habe gedacht, du wärst meine Freundin. Soll ich die Wahl etwa auch noch mal überdenken?
Das war gut, ja.
Also die Szene war richtig gut. Findet man, glaube ich, auch einfach auf YouTube, wenn Princess Principal Burn eingibt. Weil das richtig stark einfach. Damn, war der gut.
Das war auch irgendwie interessant. Gegen Ende von der Serie, irgendwie in einer der letzten 3 Episoden, kommt auch nochmal diese Tochter von dem obersten Richter irgendwie dazu und du denkst, ah, okay, jetzt könnte interessant werden und er macht die praktisch gar nichts. Das fand ich auch ein bisschen enttäuschend. Aber naja, gut. Mein Fazit zu Princess Principal ist, wenn ihr da reingeht, dann erwartet nicht unbedingt einen spannenden Spionage-Thriller oder sowas oder irgendwas, was politisch verstrickt ist, sondern es ist halt wirklich eher so ein bisschen Charakterdrama. Lasst euch von dieser ersten Episode nicht einreden, dass es super düster ist. Es hat seine Momente, wo es düster wird, aber in der Regel ist es nicht so. Und von mir hat das so eine ganz zögerliche Schauempfehlung. Also es, beziehungsweise nee, ich glaube, es ist einfach interessant, sich den anzugucken, egal wie gut oder schlecht man den im Endeffekt findet. Und ich glaube, das ist eigentlich das beste Fazit, was ich geben kann. Weil es gibt super viele gute Stellen und es gibt super viele Stellen, wo sie es meiner Meinung nach ein bisschen verkackt haben. So, mein Fazit.
Ja. Also dann muss man halt sagen, dass das Setting einfach mega geil ist, gerade wenn es irgendwie dunkles London und so weiter mit dem Nebel und sowas, ist halt einfach fucking großartig. Und ich muss auch sagen, ich habe ja schon gesagt, für mich haben die ersten beiden Episoden einfach 10 out of 10 Status, weil die richtig stark sind, die sind so gut. Die Charaktere funktionieren gut. Das will ich noch erwähnen, dass jetzt für die Sequel-Filme wird Ange leider von einer anderen Synchronsprecherin gesprochen, weil ihre Synchronsprecherin wegen gesundheitlichen Gründen ihre Karriere beenden musste, was sehr traurig ist. Aber sie wird dann von Kaguyas VA gesprochen, was natürlich auch wieder so, oh, okay, das ist ein okayer Ersatz.
Achso, ja. Übrigens, ich hatte ja vorhin erzählt, achso, mach erstmal dein Fazit fertig.
Nee, du kannst gerne noch weiter aufregen.
Okay, ich hatte ja vorhin erzählt, dass Anime On Demand die letzte Folge bei mir das Video nicht geladen hat vom japanischen Sub.
Mhm.
Und da habe ich die letzte Folge auf Deutsch geguckt. Also, die deutsche VA von Ange macht einen okayen Job, nicht ganz so gut wie das Original, aber ich finde, die Prinzessin wurde überhaupt nicht getroffen und die Übersetzung ist ein bisschen cringy, weil die Leute sprechen die ganze Zeit auf Deutsch und Ange spricht Charlotte aber trotzdem als Princess an. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Hat sie im Japanischen Hime gesagt oder Princess? Ich glaube auch Princess.
Ja, sie hat Princess gesagt.
Ja, aber... Ja.
Also Beatrice gesagt, hat Hime und so weiter gesagt, aber
im Princess Deutschen war direkt hört sich das an. Irgendwie ein bisschen cringiger an als im Japanischen. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht einfach nicht fließend Japanisch spreche.
Ja, aber die Japaner haben also, halt öfters mal, dass sie ja diese englischen Wörter einfach übernehmen. So.
Ja, das stimmt. Das haben wir aber auch teilweise. Ja. Aber nicht in dem Ausmaß. Also, wie gesagt, im Endeffekt bisschen schade, den deutschen Dub würde ich nicht unbedingt empfehlen. Es kann auch sein, dass das einfach so eine Gewöhnungssache war, dass ich mich an die japanischen Stimmen gewöhnt habe und dann einfach für eine Folge nur die deutschen Stimmen gehabt habe. Naja.
Okay. Auf jeden Fall.
So viel dazu noch.
Ja, ist jetzt keine, ich würde sie nicht unbedingt als Cute Girls Doing Cute Things bezeichnen, weil es gibt zwar diese Slice-of-Life-Sachen, aber die ist jetzt nicht so krass, dass ich sagen würde, dass es wirklich nur darum geht und wie, in Anführungsstrichen, süß die Mädchen sind. Das ist für mich meistens noch mit gut Plot dabei, beziehungsweise halt, du hast ja schon gesagt, Charakterentwicklung und so weiter.
Mhm.
Und auch so für mich gab es insgesamt auch genug ernste Folgen. Und da hat mir ja schon gesagt, also das hätte ich vielleicht noch als Szene erwähnt, ich sag mal, einfach wo ein Selbstmord durch Pistole einfach fett sogar draufgehalten gezeigt wurde, ist dann schon, das und sagt was dann, wie ernst sich teilweise auch die Serie nehmen kann.
Die Folge mochte ich auch echt gern.
Ja, weil das war auch wieder dieses Spionendrama so ein bisschen, Spionagedrama. Und für mich war das eigentlich eine gute Kombi, aber ich muss auch sagen, gerade dann in den letzten beiden Folgen, wie das so dann nochmal getrennt, also wie sie getrennt wurden und dann wie das Ganze abgelaufen ist, war für mich auch eher so meh. Also hätte ich besser gefunden, wenn sie halt versucht hätten, weil es ging ja dann, dass sie Königin werden will, das schon über längere Zeit so langsam mit kleinen Schritten zu machen, als irgendwie so auf einmal, okay, jetzt passiert sowas. Das muss ich auch sagen, darum ist natürlich auch nicht die perfekte Serie für mich, aber sie hat einfach so viel Spaß gemacht. Also ich hatte echt lange nicht mehr so viel Spaß, einfach so ein Ding, ich habe nicht wirklich durchgebinged, aber halt so mich dann auf ein paar Tage dann so zu freuen, heute kann ich jetzt ein bisschen weiter gucken. Ja.
Ich glaube, so wie ich das gemacht habe, hat auch noch mal einen guten Schlag der Serie mitgegeben, weil ich habe die ersten 7 Episoden am Stück geguckt.
Oh, also relativ am Stück. Alter, Lukas, hart.
Ja, so hart? Wie gesagt, okay. Die habe ich relativ am Stück geguckt, die fand ich auch insgesamt so haben die gut und stimmig zusammengepasst. Dann habe ich Episode 20 und also Episode 8, 9 und ja, 8 und 9 habe ich dann am Stück geguckt. Und ich dachte so, dieser letzte Block 10, 11 und 12 gehören zusammen, weil das Fall 22, 23, 24 ist. Ja, ich glaube, ich hätte vielleicht einfach diesen letzten Tag auf ja. Ich habe im Prinzip das ganze gute Zeug erstmal weggeguckt und dann den Mist am Stück geguckt.
Ja.
Vielleicht hat es meine Meinung auch nochmal ein bisschen beeinflusst.
Ja, würde ich schon sagen. Vielleicht dann nicht viel, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Meisterwerk, aber schon vielleicht so, huh.
Ja, aber okay. Vielleicht ist es keine 6 von 10, sondern eine 7 von 10. Ja. Muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ich war eh der Meinung, ich habe eine 6 von 10 gegeben, wie gesagt. Aber näher an der 7 als an der 5.
Okay. Und ich will auch noch sagen, dass der Seaball als so Spionage-Gadget richtig geil ist. Hat mir gut gefallen.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Gut.
Auch, das ist auch übrigens sowas, eine Sache noch, nur kurz zu diesem Ball. Ich fand, es war auch ein bisschen underdeveloped, dieses Anti-Gravity-Zeug, was ja in der ersten Folge dann auch gezeigt wurde. Das könnte problematisch werden, das führt zu Krankheit und so weiter. Da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass Princess sich vielleicht Sorgen um Ange macht oder so irgendwo im Verlauf der Serie. Und dass sie vielleicht sagt, ah, dieser Ball, vielleicht solltest du den nicht mehr so oft einsetzen oder sowas. Also das wäre vielleicht gut gewesen, aber sowas in der Richtung haben wir leider nicht gesehen.
Okay. Gut, dann haben wir noch irgendwas? Ich weiß nicht, hast du was gesehen?
Hm. Was meinst du?
Über was du reden möchtest oder so?
Ja, ich weiß nicht. Eigentlich, ich habe Yu Yu Hakusho fertig geguckt gehabt und ich habe, ich habe Princess Principle fertig geguckt gehabt und was sonst noch. Es reicht doch eigentlich erstmal.
Jo, ja? Okay. Ich war ja nur eine Frage. Hätte es ja sein können, dass du irgendwas auf dem Herzen hast, wo du sagst, ey, das muss ich jetzt auch noch loswerden, was ich da erlebt habe diese Woche bei dieser Serie oder diesem Film.
Nö.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das heute, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ich mache da mal den Anfang. Ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Und ja.
Gut, dann ich war Julian. Mich findet man unter Lukeol, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList und Twitter. Und jetzt kommen wir zu den nicht lizenzierten Anime. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Aria the Animation, Monogatari außer Bake und Kisu Monogatari, Natsume Book of Friends, Pingu in the City, Kaji, Ultimate Survivor, One Outs, Land of the Lustrous, Karane Kyokai Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, der dritte Hibiki Ophonio Movie und Promare.